gewaltfreie Kommunikation brauche ich nicht. Das ist ja was für Menschen, die gewalttätig sind. Ich bin ja nicht gewaltvoll. Also ich brauche das nicht. Dieser Satz begegnet mir ganz oft. Wenn immer ich sage, ich bin Trainerin für gewaltfreie Kommunikation, höre ich, dass die Menschen das nicht brauchen und sich gar nicht vorstellen können, dass ihre eigene Sprache gewaltvoll ist. Und gleichzeitig haben sie Konflikte, Missverständnisse und Beziehungen, die gestört sind. Und damit herzlich willkommen in deinem GfK-Podcast. Mein Name ist Susanne Kallister, ich bin Trainerin und Coach für gewaltfreie Kommunikation und du bist hier genau richtig, wenn du was für dich und deine Beziehungen tun willst. Und wenn du wissen möchtest, ob deine Sprache auch gewaltvoll ist. Herzlich willkommen auch, liebe Kerstin.
Hallo.
Kerstin Trüdinger ist meine Podcast-Produzentin und auch heute wieder meine Gesprächspartnerin und ich freue mich sehr, mit ihr über gewaltfreie und über gewaltvolle Kommunikation zu sprechen. Jetzt sind wir ja schon seit über einem Jahr oder anderthalb Jahre, sitzen wir quasi wöchentlich hier bei dir im Studio und sprechen über GfK oder über Themen unseres Alltags und Herausforderungen im Alltag, die wir mit gewaltfreier Haltung und gewaltfreier Kommunikation lösen können oder besser lösen können, besser handhaben können. Deswegen frage ich dich jetzt was und zwar, hast du den Eindruck, dass sich deine Kommunikation über diese Zeit schon verändert hat?
Ja. Und lustigerweise habe ich da vor kurzem erst genau darüber nachgedacht, dass das wirklich ein sehr schleichender Prozess ist. Und ich habe das vor kurzem so reflektiert. Und das Entscheidende bei mir ist, dass ich tatsächlich viel mehr im Gegenüber bin. Mhm. Bei meinen Kindern zum Beispiel. Mhm. Viel mehr versuche zu verstehen, was steckt da dahinter, was haben sie für Bedürfnisse, mhm. warum, aber auch bei meinem Mann oder auch bei anderen Menschen, mhm. mit denen ich zu tun mhm. habe, was mich da in sie hineinzuversetzen.
Super.
Also in die Haltung, ich bin viel mehr in der Haltung.
Ja.
So, es ist weniger die Sprache eigentlich.
Ja.
Aber selbst die hat sich verändert.
Die kommt dann, ne? Also ich finde, das ist ein ganz schöner Punkt, weil, also mir ist ja ein Anliegen, die gewaltfreie Kommunikation jetzt nicht als so eine Methode zu vermitteln, wo man sagt, das sind diese vier Schritte, die musst du sagen und so, das ist ja alles so ein steif, also ich finde es ein sehr wertvolles Konzept und gleichzeitig fühlt sich's oft sperrig und steif an. Und deswegen habe ich mir gedacht, es ist total hilfreich zu verstehen und zu reflektieren, wie spreche ich denn eigentlich und an welchen Stellen bewirke ich mit meiner Sprache eben eher, dass es zu Missverständnissen führt, dass es zu weniger verbindend ist, sondern eher trennend ist, was ich sage und mein Gegenüber nicht erreiche. Und ich finde das schön, dass du das gesagt hast mit der Haltung. Es geht natürlich darum, dann sich zu äußern und sich mitzuteilen, aber ich muss es halt erstmal denken, damit ich authentisch kommunizieren kann und wirklich auch mich zeigen kann, ist halt wichtig, dass ich das auch wirklich denke. Und es gilt übrigens für die gewaltvolle oder gewalttätige oder eben trennende oder ja, nicht gewaltfreie Kommunikation genauso. Ich denke das ja. Und ich habe heute mal mitgebracht ein paar Kommunikationshürden, die uns wirklich im Weg stehen. Und da kannst du jetzt mal selber gucken für dich, was davon in deinem Sprachgebrauch so üblich ist. Und an manchen Stellen wirst du vielleicht wirklich überrascht sein, weil es ist relativ wahrscheinlich, dass du mir zustimmst, wenn ich sage, also urteilen oder bewerten oder Vorwürfe machen. Das ist gewaltvolle Kommunikation. Auf jeden Fall trennende Kommunikation. Vielleicht können wir uns auf das Wort, vielleicht ist es vielleicht ein bisschen eingängiger für dich. Darauf können wir uns sicherlich verständigen. Ja, also wenn ich was kritisiere, ist es selten verbindend. Wenn ich dir einen Vorwurf mache und dir was vor die Füße werfe, ist es auch eher trennend als verbindend.
Ja, ja, man verbindet gewaltvoll eher mit was Physischem als mit der Sprache.
Mm.
Deswegen glaube ich, ist dieses, dass man das ersetzt vielleicht durch trennend, kann man leichter diesen Shift.
Hm. Ja, die Akzeptanz ist dann vielleicht eher da, ne? Wenn ich jetzt von mir selber denke, ich spreche nicht gewaltvoll, sondern ich spreche in einer Sprache, die trennend ist, ist es vielleicht für dich leichter zu akzeptieren. Hm. Also wenn das hilft, total, arbeite gerne damit weiter. Auch Themen wie beschimpfen oder beschämen oder auch jemanden klein machen, erniedrigen, sich über jemand lustig machen, lächerlich machen. Da wirst du mir wahrscheinlich zustimmen, dass das total naheliegend ist, dass das eine trennende Kommunikation ist, dass das auch Gedanken sind. Also das, um nochmal darauf zurückzukommen, ne? Wenn ich sowas mache, was denke ich denn dann über die andere Person? Was denke ich denn über mein Verhältnis zu der anderen Person? Ist das auf Augenhöhe? Fühle ich mich überlegen? So relativ wahrscheinlich, ne? Wenn ich mich über jemanden lustig mache, denke ich wahrscheinlich von mir, dass ich besser bin als die Person. Zumindest in der Situation. Es muss ja nichts Übergreifendes sein. Und gleichzeitig ist das für mich ein wichtiger Punkt, um festzustellen, wie meine eigene Kommunikation ist, ob die trennend oder verbindend ist, hilft es ganz, ganz oft, mir zu überlegen, wie ich mich fühle, wenn sich jemand über mich lustig macht, wenn mir jemand mich beschimpft oder mich kritisiert oder mir einen Vorwurf macht. Wie fühle ich mich dann? Und mit dem Gefühl denke ich so, ah, okay, so fühlt sich das an und so fühlt sich vielleicht auch mein Gegenüber, wenn ich Vorwürfe mache. Das ist dann, finde ich, ganz einfach festzustellen, wie ist denn eigentlich meine Sprache? Und an der Stelle hilft es auch wirklich, so ein bisschen mal zu reflektieren in deinem Alltag. Wie oft machst du das? Gehört das für dich dazu? Ist das für dich üblicherweise ein Satz, den du sagst, immer machst du, kannst du nicht mal, nie hörst du mir zu? Sagst du sowas öfter? Ne?
Hm.
Und an der Stelle ist für mich total wichtig, wenn du das machst und da so in die Selbstreflexion gehst, dass du wirklich bitte unbedingt deine wohlwollende Brille aufsetzt. Es geht nicht darum, festzustellen oder uns dann selber klein zu machen, dass wir so reden und dass wir mit anderen Menschen so umgehen. Es geht darum, mal einen realistischen Blick oder einen objektiver Blick ist es ja nicht, einfach einen reflektierten Blick darauf zu werfen, wie verhalte ich mich, wie ist meine Kommunikation? Und dann kannst du dich fragen, will ich das? Lebe ich damit gut? Oder möchte ich vielleicht was anders machen? Möchte ich meine Beziehungen verbessern? Möchte ich weniger Konflikte? Möchte ich mehr Verstehen und Verständnis in meinen Beziehungen? Wenn du das möchtest, dann hilft dieser Blick auf deine Kommunikation auf jeden Fall. Ich habe noch ein paar Kommunikationshürden dabei, die dich vielleicht eher überraschen werden. Also zum Beispiel beraten, Lösungen anbieten, Vorschläge machen. Da denkst du jetzt vielleicht, ja wieso, das ist doch was Gutes. Und auch da ist es so, dass in dem Moment, wo ich einen Vorschlag mache oder eine Lösung parat habe für dich, ich ein bisschen mich über dich stelle. Und vor allen Dingen, was ich noch viel wichtiger finde als das, ich unterbinde mit dieser Kommunikationsart und Weise, dass die andere Person selber auf ihre Lösung kommt, dass die andere Person selber mal reflektieren kann und sagen kann, was ist denn eigentlich mein Thema, was ist denn eigentlich meine Herausforderung, wie könnte ich denn das angehen? Also diese Kompetenz und die Selbstwirksamkeit wird total unterbunden dadurch, dass ich gleich sage, mach's doch so. Ja, also natürlich kannst du weiterhin Vorschläge machen. Es wäre halt gut, also wenn es dir bewusst ist, was das auslöst, wenn du es tust. Und dann wäre noch eine Möglichkeit, das anzukündigen oder zu fragen. Darf ich dir einen Tipp geben? Darf ich dir sagen, wie ich es machen würde? Hast du Lust zu hören, wie ich das Thema angehen würde oder wie ich auf das Thema blicke?
Hm.
Und dann kann die andere Person sagen, nee, noch nicht, ich möchte erstmal meinen Gedanken zu Ende denken. Ganz oft ist das so. Und wir haben ganz oft Situationen, dass Menschen schon mit Herausforderungen oder Problemen zu uns kommen und das äußern. Und wir denken, ah, da will ich eine Lösung, ich habe schon eine. Und gleichzeitig ist aber für den anderen das laut aussprechen wichtig zur Selbstklärung. Also es hilft, wenn du dich daran erinnerst und denkst, ah, ich höre erst mal zu. Ich höre erst mal zu Ende zu.
Mhm.
Und schenke dadurch Aufmerksamkeit, stärke dadurch unsere Beziehung, dass ich der anderen Person ermögliche, ihren Gedanken laut zu äußern, zu Ende, ne, und den zu Ende zu bringen.
Mhm.
Zu dem Thema habe ich ja letztens die Folge gemacht, ungefragt Ratschläge geben. Also da kannst du gerne nochmal reinhören. Da haben wir nochmal detaillierter darüber gesprochen, was es eigentlich auslöst und vor allen Dingen, wie du ja damit umgehen kannst. Kommunikationshürden und nicht verbindende Kommunikation sind auch Themen wie analysieren oder diagnostizieren. Ja, also wenn ich sage, ah, ich weiß genau, wie dir es geht. Ah, ich weiß ganz genau. Oder ich könnte auch sowas sagen. Ja, das ist ganz typisch für Frauen in deiner Situation. Das ist ganz typisch für Mütter, dass die in so einer Situation sind. Auch hier spürst du schon, dass ich was überstülpe, was der einzelnen Person überhaupt nicht gerecht wird, was meinem Gegenüber nicht gerecht wird.
Mhm.
Relativ wahrscheinlich gibt's ganz viele Sachen, die typisch sind für Single-Menschen, Menschen in Beziehungen, Eltern, Alleinstehende, Erziehende. Das ist relativ wahrscheinlich, dass sie ganz viele Lebenssituationen und Lebenserfahrungen gleich haben. Und gleichzeitig ist das verbindende Element der Person, mit der du gerade redest, ihre Individualität zulassen. Ja, auch wenn das relativ wahrscheinlich schon andere erlebt haben, erlebt sie es ja gerade in dem Moment. Und ich will das nicht gleich machen, nur weil das andere auch schon hatten. Ja, das ist vielleicht auch bei Kindern so, ne? Wenn ich, andere Kinder müssen auch um 7 ins Bett, ja. Andere Kinder kriegen auch kein Handy. Solche Sätze spürst du bestimmt. Die sind trennend, die verbinden nicht und die negieren das Bedürfnis. Ich gehe nicht, das hast du ja gerade gesagt, das ist dein, das eigentlich deine größte Veränderung ist, die du festgestellt hast, Kerstin, dass du mehr darauf achtest, was das Bedürfnis ist. Und der Satz, andere Kinder zum Beispiel müssen auch um 7 ins Bett, da geht es gar nicht um das Bedürfnis des Kindes. Hm. Ja, also da spürt man eigentlich total, dass man was ganz anderes, was in dem Moment braucht und man auch nachvollziehen kann, dass das Kind halt nicht um 7 ins Bett will. Mhm. Auch wenn das alle anderen auch müssen.
Hm. Ja? Ich habe gerade an einen anderen Satz noch gedacht und da würde mich interessieren, ob der gewaltfrei ist, wenn ich sage, ja, ich kenne das Gefühl. Weil das ist ja, mein Bedürfnis dahinter ist ja, Verbindung zu schaffen.
Ich würde wahrscheinlich eher sagen, ich kann das nachvollziehen. Mhm. Wenn du sagst, ich kenne das Gefühl, bist du ja wieder bei dir und deinem eigenen Gefühl. Und wenn du sagst, ich kann das nachvollziehen, wie du dich jetzt fühlst, dann bist du noch bei mir. Mhm. Bei meinem Gefühl. Vielleicht, das finde ich jetzt einen sehr, sehr feinen Unterschied, aber ich glaube, dass das dann noch mal mehr in die Richtung gehen würde. Weil ich kenne das, wenn ich jetzt sagen würde, ja, und da war ich total traurig, weil das nicht geklappt hat. Und wenn du sagst, ich kenne das Gefühl, bist du ja auch bei deiner Geschichte, wo du das Gefühl hattest.
Ne? Weil genau den Gedanken hatte ich heute Morgen. Ich habe einer Freundin das geschrieben, ich kenne das Gefühl, habe die Nachricht abgeschickt und dachte mir dann, ja, ich bin eigentlich jetzt bei mir und habe ihr dann noch eine Nachricht hinterher geschrieben.
Also war das eine rhetorische Frage.
Ich wollte sie bestätigt
haben. Bestätigt haben, ja, absolut. Also der bessere Ausdruck, der verbindendere Gedanke ist, ich kann das Gefühl, was du gerade hast, nachvollziehen. Ich kann mir gut vorstellen, dass du jetzt traurig, glücklich, erleichtert, erschöpft bist. Mhm. Ne? Das ist eher, dann bin ich bei dir und bleib auch bei dir. Und dann bin ich quasi in dem empathischen Zuhören. Ablenken und Ausweichen, Schweigen sind auch Kommunikationshürden. Das ist wahrscheinlich was du eher auch leichter nachvollziehen kannst, was weniger überraschend ist. Wenn ich bei Ablenken, vielleicht ist es noch so ein bisschen zwiegespalten, dass man denkt, ach Mensch, jemand ist zum Beispiel traurig und dann versuche ich, den mit einem anderen schönen Gedanken abzulenken. Also jemand, ein Kind bekommt jetzt das iPhone nicht und ich sage, ach na komm, dann gehen wir jetzt ein Eis essen. Dahinter steckt bestimmt eine gute Absicht, dass ich dich versuche abzulenken von dem, dass du jetzt traurig bist oder enttäuscht bist oder frustriert bist. Ich versuche, dich da rauszuholen. Gleichzeitig mache ich mit meinem Verhalten damit dir unmöglich, erstens mal selber dich zu regulieren. Und ich vermittle auch den Eindruck, dass dein Gefühl, was du gerade hast, nicht erwünscht ist. Wenn ich sofort das Bedürfnis habe, bei Trauer haben wir das vielleicht oft, dass wir wollen, dass es vorbei ist, aber auch bei Frust oder bei Wut. Wenn ich sofort versuche, dich abzulenken, signalisiert das auch, dieses Gefühl ist hier nicht erwünscht. Bitte lass das. Wir wollen das nicht. Wir lenken dich davon ab. Das ist überhaupt für die Selbstwahrnehmung, für das Selbstwertgefühl von meinem Gegenüber überhaupt nicht förderlich, eher störend. Das kann auch dazu führen, dass insbesondere junge Menschen und Kinder lernen, dass diese Gefühle zu unterdrücken sind, ne, was dann ihre eigene Verbindung zu sich selbst sozusagen stört, was bis ins Erwachsenenleben wirkt, nachwirkt. Und ich verhindere mit meinem Verhalten auch, wenn ich jetzt ablenke zum Beispiel, dass du in die Selbstwirksamkeit kommst, dass du selber lernst, aus deinem Frust rauszukommen. Ja, also, dass man sagt, na, das ist doch ganz normal, dass es Sachen gibt in unserem Leben, die uns auch mal frustrieren. Damit muss ich doch lernen, umzugehen und nicht jemanden, der mich ablenkt und mir ein Eis kauft. Hm. Ne?
Ganz den oft, Gedanken einfach Raum lassen und den Gefühlen.
Ja. Genau. Und auch da hilft Verständnis, was wir gerade hatten. Ich sage, ich kann verstehen, dass du jetzt frustriert bist. Ich kann verstehen, dass du jetzt traurig bist.
Ich glaube, warum das viele ja nicht machen, da kann ich jetzt von mir als Mama sprechen, weil du ja selbst das mit aushalten musst. Also ich muss ja dann den Frust und die Trauer und die Wut meines Kindes mit aushalten über eine längere Zeit. Viel einfacher ist es natürlich, abzulenken.
Ja, aber da schließt sich ein Kreis, weil du es auch nicht gelernt hast. Weil du auch nicht als Kind gelernt hast, damit gut umzugehen, kannst du es auch bei anderen schlechter aushalten. Wenn wir wollen, dass unsere Kinder eine emotionale Intelligenz entwickeln, müssen wir die selber entwickeln, müssen wir die selber haben, weil wir das auch nur vorleben können. Ne? Es ist ja, das steht in jedem Erziehungsratgeber wahrscheinlich drin und du weißt es auch, dass Kinder nicht was gesagt brauchen, wie man was tut und was richtig und was falsch ist. Die wollen das nicht, die wollen das, die brauchen das vorgelebt. Mhm. So, und wie du deine Emotionen und deine Gefühle und deine, ja, auch Frustration, also alle, ne, die unangenehmen und die angenehmen Gefühle, wie du damit umgehst, wie du die auslebst, ist die Blaupause für deine Kinder. Mhm. So, und deswegen ist es ganz oft so, wie du sagst, dass wir es nicht aushalten, weil wir selber keine Sicherheit haben im Umgang damit, weil wir selber als Kinder vielleicht nicht gelernt haben, vielleicht im Erwachsenenleben jetzt gerade dabei sind, es zu lernen und vielleicht auch immer besser darin werden, ne? Und manchmal ist es dann halt immer noch schwer, dass bei anderen, also bei Kindern kann auch bei Freunden oder bei Partnern sein, dass wir es schlecht aushalten. Gell? In die gleiche Richtung gehen auch beruhigen und trösten, ne? Auch da verhindere ich, dass du selber mit deinen Bedürfnissen in Kontakt bist, mit deinen Gefühlen in Kontakt bist und in die Selbstwirksamkeit kommst. Und ich unterstütze dich nicht dabei. Ich lasse das nicht zu, ich gebe keinen Raum, ich mache den Raum eigentlich zu, indem ich jetzt was mache, was ich für angemessen halte. Ganz spannend finde ich jetzt auch noch loben. Auch Lob ist was, was Kommunikationshürde sein kann. Und das wird dich wahrscheinlich jetzt überraschen, ne? Weil du denkst, aber loben ist doch was Gutes, da sage ich doch, jemand hat was gut gemacht. Hast du eine Idee, was daran die Hürde ist?
Weil es nicht auf Augenhöhe ist.
Ja, genau. Es ist nicht auf Augenhöhe. Wenn ich dich lobe, heißt das implizit, dass ich weiß, was gut und schlecht ist, dass ich weiß, was gut und richtig ist und beurteile jetzt deine Leistung, dein Verhalten und so. Und jetzt haben wir aber ja ganz oft Situationen, wo ich ein gutes Feedback geben möchte, ne? Und das kannst du natürlich trotzdem noch machen, aber ich muss ja nicht sagen, loben, das hast du aber gut gemacht, das hast du aber fein gemacht.
Das Kind beispielsweise gemacht hat.
Genau. Also dann auch mit einer Ich-Botschaft zu sagen, Mir gefällt das Bild, was du gemalt hast, total gut. Mm.
Ja, oder ich habe gesehen, dass du dich getraut hast, bis ganz oben zu klettern.
Ja. Und dann?
Naja, einfach das.
Das hat mich beeindruckt.
Ja, zum Beispiel.
Das ist sowas, ne?
Genau.
Also wenn du nur sagst, ich habe gesehen, dass du dich getraut hast, bis nach ganz oben zu klettern, da ist ja noch kein Lob dabei. Also ist ja keine positive, ja. Sowas. Also, aber wenn du sagst, ich habe gesehen, du bist ganz hoch geklettert heute aufs Klettergerüst, ich war total beeindruckt. Mhm. Wie mutig du bist. Mhm. So, ne? Also versuchen so konkret wie möglich, das hilft nicht nur eure Beziehung, es hilft auch der Person, der du sagst. Es ist ja nicht nur bei Kindern, es ist auch bei Menschen, mit denen wir zusammenarbeiten oder auch bei den Menschen, mit denen wir zusammenleben. Total hilfreich zu sagen, das genau dieses Verhalten, das ist, empfindest du als beeindruckend, wertschätzend, was auch immer es ist. Je konkreter, desto besser. Und es ist auch für dich selbst besser. Ne? Es ist auch, ich finde, dass mehr Wertschätzung drinsteht, einfach als zu sagen, schön gemacht. Ne? Also wenn jemand dir was, also jetzt das Kind, das Bild, das Gemalte, sagt, schön, hast du aber schön gemacht, hast du toll gemacht. Aber zu sagen, ich finde total beeindruckend die Sonne, was das für eine schöne Strahlkraft hat, deine Farben, die du gewählt hast, die gefallen mir total gut. Mhm. Das impliziert auch, dass es Menschen gibt, die das nicht so beeindruckend finden, was ja bei Kinderbildern relativ wahrscheinlich oft der Fall ist. Ne?
Also meine Kinder malen ganz tolle Bilder.
Ja, davon bin ich ausgegangen. Ich habe die ja auch schon gesehen, die sind alle unheimlich toll. Ja, aber ich finde auch, dass du deine eigene Wahrnehmung besser schulst, wenn du das sagst. Ist vielleicht auch was, wie gesagt, es ist mehr Wertschätzung. Wenn ich sage, das Bild ist, hast du schön gemacht, danke, tschüss, ist schon vorbei. Mhm. Wenn ich mich da hinsetze und sage, was genau gefällt mir daran, ist meine eigene Wahrnehmung, sage, auch das fallen mir vielleicht auch Details auf, die ich sonst nicht gesehen hätte. Mhm. Und wie gesagt, du lebst deinem Kind vor, dass es genau darum geht, zu sagen, was gefällt mir genau? Was finde ich denn richtig gut?
Ja, und ich könnte meinem Kind ja auch beibringen, nachzufragen. Also angenommen, es zeigt jetzt der Oma das Bild und die sagt, oh, ganz toll sieht das aus. Dann nachzufragen, ja, was genau gefällt dir denn?
Ja, das finde ich
besonders gut.
Das ist eine richtig schöne aktives Zuhören-Schulung. Genau. Das finde ich eine richtig gute Idee. Weil wir ja ganz oft auch, gerade in der gewaltfreien Kommunikation, höre ich das immer wieder. Ja, aber wenn die anderen das nicht wissen, das nützt doch nichts, wenn ich das alleine mache. Mhm. So. Und das ist ein gutes Beispiel dafür, dass es sehr wohl was nützt. Also wenn jetzt deine Kinder wissen, dass richtig gut zuhören, dann funktioniert, wenn ich auch mal nachfrage und das einfach tun, dann ist doch total wurscht, ob die Oma weiß, dass das GFK ist und dass das empathisches Zuhören ist. Sondern wenn dein Kind sagt, ah ja, und was genau gefällt dir an dem Bild, dann wird die relativ wahrscheinlich das sagen.
Ja.
Und dann sind die total gut in Verbindung. Und dein Kind spürt Selbstwirksamkeit. Wenn ich was wissen will, kann ich nachfragen. Mhm. Ne?
Ja, und wir selbst können ja mit konkretem Feedback auch viel mehr anfangen. Wenn du jetzt zu mir sagst, ich finde deine Arbeit gut, dann ja, schön, aber dann weiß ich ja nicht konkret, was findest du daran
Ja.
gut?
Absolut, absolut. Also ich finde es, und dann birgt das halt auf unsere Beziehung noch mal mehr, weil so viel Wertschätzung mit schwingt. Ich mache mir wirklich Gedanken, genau zu sagen, was mir gefällt und genau zu sagen, was mich darin richtig beeindruckt. Also noch mal zusammengefasst: Die meisten von uns betrachten die Art und Weise, wie sie sprechen, nicht als gewalttätig. Und gleichzeitig hast du jetzt vielleicht einen besseren Eindruck davon bekommen, mit welcher Art und Weise deiner Kommunikation und der Sachen, die du sagst, Konflikte, Streits, auch Verletzungen entstehen, bei dir und auch bei deinem Gegenüber. Ich hoffe, du hast heute einige Anregungen für dich mitnehmen können, um das nochmal genauer zu betrachten, zu hinterfragen, zu überprüfen und auch zu ändern, den Wunsch und die Idee, wie du das ändern kannst, nämlich mit der gewaltfreien Haltung, dem empathischen Zuhören und dem aufrichtigen Zeigen. Und darum geht es ja im Podcast. Deswegen war mir das heute nochmal ein total wichtiges Anliegen, zu zeigen, was eben nicht gewaltfreie Kommunikation ist. Gewaltfreie Kommunikation führt zu mehr Verständnis, zu mehr Verstehen, zu besseren Beziehungen, weil sie auf die Bedürfnisse, auf die eigenen und auf die Bedürfnisse des Gegenübers eingehen. Eine zuckersüße Empfehlung habe ich noch für dich, und zwar den Podcast Da geht noch was mit Anastasia Zamponidis. Ein bisschen sperriger Name, ich hoffe, ich habe ihn richtig ausgesprochen. Sie erzählt von ihrem zuckerfreien Leben und was es für wahnsinnige Auswirkungen hat, ohne Zucker zu sein, und wie leicht man sich damit ernähren kann. Ich habe einige von ihren Rezepten schon ausprobiert. Auf jeden Fall ist der Podcast sehr empfehlenswert, weil ganz viel Wissen da drin steckt. Und ich hoffe, du hörst mal rein. Bedanke dich bei dir selbst, dass du dir diese Folge angehört hast und dir Zeit für dich und deine Beziehungen genommen hast. Ich freue mich, wenn du den Podcast abonnierst, weiterleitest an Menschen, die dir am Herzen liegen, bewertest und kommentierst. Vielen Dank an dich, liebe Kerstin.
Da ist ausnahmsweise bewerten erwünscht.
Das ist der ein, genau, dann ist es verbindend. In dem Fall ist bewertend verbindend. Es ist ja auch eine ganz tolle Ich-Botschaft, wenn du Sterne gibst, weil du ja sagst, wie du den Podcast findest, und das ist immer, immer, immer erlaubt. Und auch erwünscht, weil mich das natürlich sehr interessiert und mir auch sehr, sehr wichtig ist und am Herzen liegt. Also, in diesem Sinne, alles Gute, deine Susanne.
Ciao.
Tschüss.
Dieser Podcast wird produziert von True Podcast Productions.